Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
So, der Sommer naht in großen Schritten und deshalb reisen wir von Eine Stunde History diese Woche mit euch nach Italien. Aber ihr kennt uns ja, Strand, Sonne, Pizza und Pasta gibt es bei uns nicht. Dafür gibt es andere Podcasts. Wir gucken in die Geschichte Italiens und die war teilweise alles andere als La Dolce Vita. Am 28. April 1945, da starb Benito Mussolini, der Duce, der Mann, den Hitler sich zum Vorbild nahm. Benito Mussolini starb keines natürlichen Todes. Er wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs hingerichtet und an den Füßen öffentlich aufgehängt. Damit endete ein besonders dunkles Kapitel der italienischen Geschichte und das gucken wir uns heute mal näher an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Erstmal reisen wir aber nach Erfurt.
Nach Erfurt zum Krämerbrücken-Festival und wir hoffen, dass ihr da alle auch hinkommen wollt. Das wird sicherlich sehr schön. Es ist ein Open-Air-Festival, das heißt, es gibt genügend Plätze auf einer Open-Air-Bühne. Wir werden reden über die Via Regia und das Ganze findet statt am 14. Juni 2025. Ihr müsst euch nicht anmelden, einfach vorbeikommen und schönen Tag haben.
Erfurt-Krämerbrückenfest. Freuen wir uns auf euch. So, zurück nach Italien. Mussolini war das führende Gesicht des Faschismus in Italien. Der begann im Jahr 1922, also ein paar Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Welche Rolle spielte denn Italien im Ersten Weltkrieg?
Das kann man nicht anders sagen. Das war eine höchst unterschiedliche Rolle, denn eigentlich war das Land Teil des sogenannten Dreibunds mit Deutschland und Österreich. Die italienische Regierung verstand diesen Bund als Defensivbündnis. Aber Österreich sei offensiv in den Krieg eingetreten. Das jedenfalls war dann die Meinung Italiens. Und Italien erklärte sich deshalb als neutral gegen die Buchstaben des Dreibunds, aber eben unter Berufung auf das reale Verhalten Österreichs. Das hat natürlich einen innenpolitischen Streit ausgelöst zwischen den Neutralitätsbefürwortern und denen, die das italienische Staatsgebiet erweitern wollten. Zu letzteren gehörte auch Benito Mussolini. Der war damals noch unterwegs in der Sozialistischen Partei Italiens.
So, und wer hat sich denn in diesem Streit dann durchgesetzt?
Diejenigen, die auf Expansion aus waren, die behielten die Oberhand. Die alliierten Mächte lockten Italien zudem mit dem Versprechen, bei einem Kriegseintritt gegen Deutschland und Österreich, Südtirol, Teile der östlichen Adriaküste und eine deutliche Ausweitung des Kolonialbesitzes zu bekommen. Es gab sogar einen Vertrag, der das alles schriftlich festgehalten hat. Daraufhin kündigte Italien im Mai 1915 den Dreibund und wechselte auf die Seiten der Entente aus Frankreich, England und Russland und erklärte ein Jahr später Deutschland den Krieg. Ende 1918 besetzten italienische Truppen das oben schon genannte und ihnen zugesagte Gebiet.
Und wie sah das dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus? Also wurden diese Gebietsgewinne denn dann bestätigt?
Ja, nicht alle, sagen wir mal, aber die meisten. Im Vertrag von Saint-Germain, das war einer der berühmten Pariser Vorortverträge, wurde die Zerschlagung der österreichischen KUK-Monarchie geregelt. Und mit diesem Vertrag bekam Italien Südtirol, Welschtirol oder das Trentino, das Kanaltal im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien sowie Istrien, das heute größtenteils zu Kroatien gehört und einige andere Gebiete. Das war zwar viel, aber den Anhängern der Expansionsidee nicht genug. Die wollten mehr Kolonialbesitz und den gesamten Ostadria-Raum.
Und das hatte ja dann Anfang der 20er Jahre wahrscheinlich politische Konsequenzen auch in der Innenpolitik, ne?
Ja, es war irgendwie paradox. Italien war auf der Seite der Sieger des Ersten Weltkriegs, aber viele Italiener fühlten sich verraten. Von jenen Politikern, die die italienischen Kriegsziele nicht durchgesetzt hatten, also angeblich das Land verraten haben. Das ist eine Parallele zu Deutschland. Dort waren es die Novemberverbrecher, also jene Politiker, die den Waffenstillstand im November 1918 unterzeichnet haben. In Italien hieß das Schlagwort verstümmelter Sieg. In beiden Ländern führten diese Verschwörungserzählungen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Es gab hüben wie drüben, Straßenschlachten, Demonstrationen, Fabrikbesetzung und die Angst vor einer bolschewistischen Revolution.
In Italien nützte das Mussolini und in Deutschland nützte das Hitler, aber mit unterschiedlichem Erfolg.
Ja, so kann man das sagen. In Italien erlangte Mussolini 1922 die Macht als italienischer Ministerpräsident. Wobei der von den Faschisten gefeierte Marsch auf Rom vorgaukelte, es habe sich um einen revolutionären Akt gehandelt. Dabei ist niemand in Rom einmarschiert oder gar nach Rom marschiert. Vielmehr ist Mussolini im Schlafwagen von Mailand nach Rom gekommen, derweil seine Leute im strömenden Regen vor den Toren der Stadt blieben und warteten. Ein Jahr später versuchte Hitler Ähnliches. Allerdings scheiterte der sogenannte Marsch auf die Feldherrnhalle in München 1923 kläglich. Hitler wurde festgenommen und zur Festungshaft verurteilt, aber leider viel zu früh wieder entlassen.
Die Politik Mussolinis und auch sein Verhältnis zu Hitler, das gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an mit Professor Lutz Klinkhammer. Er ist Historiker am Deutschen Historischen Institut in Rom. Hallo, Herr Klinkhammer.
Ja, hallo, guten Tag.
1922, da wurde Mussolini ja Ministerpräsident. Was waren Sie, würden Sie sagen, die Kernpunkte seiner Politik?
Er hat ja erstmal eine Koalitionsregierung mit den Konservativen geführt. Die Faschisten waren in der Minderheit. Und er zielte erst einmal darauf ab, seine Konkurrenten auf der Rechten auszuschalten bzw. zu fusionieren mit den Nationalisten und den Monarchisten und die Konservativen durch Verschmelzung zu einem Rechtsblock in die nächsten Wahlen zu führen. Und diese Wahlen, die dann im April 24 stattgefunden haben, haben eine Mehrheitsprämie gehabt. Die Liste, die die meisten Stimmen erhielt, bekam 2/3 aller Abgeordneten. Und die Zahl der maximalen Kandidaten, die aufgestellt werden durften, entsprach auch genau derjenigen, die gewählt worden sind, sodass im Grunde genommen die Mussolini und seine faschistische Partei ein Wahlkartell gebildet haben, das ihm dann an die Macht verhalf mit einer absoluten Mehrheit. Mhm. An sich ging es um eine politische Mobilisation. Es ging darum, die Sozialisten und die Kommunisten unter Kontrolle zu halten, zu bekämpfen eigentlich. Es ging darum, nachdem er versucht hatte, durch einen Putsch an die Macht zu kommen, in den alten Eliten Vertrauen aufzubauen, vor allem in der Monarchie. Italien blieb ja Monarchie und auch die Kirche, die katholische Kirche und die Wirtschaft wollten einen italienischen Bolschewismus verhindern. Und es hatte so viele Unruhen in der Zeit davor gegeben. Die Bevölkerung wollte für die enormen Kosten des Ersten Weltkriegs entschädigt werden. Und in der Demobilmachungsgesellschaft fehlt es an Arbeit, es fehlt an Wohnungen, an Ackerland. Und Mussolini stand aber jetzt dafür ein, Sozialisierung von Fabriken und von Grund und Boden zu verhindern und das Land eben von den Sozialisten und den Kommunisten zu retten. Und das führte zu einer konservativen, nationalen, faschistischen Politik, in der er sich aber erst nach und nach durchsetzen konnte, weil die Opposition im Parlament durchaus noch stark war und wortgewaltig.
Wie stand denn eigentlich zu der Zeit das italienische Volk zu Mussolini?
Ja, in einer Diktatur ist die Frage des Konsenses oder der öffentlichen Meinung immer problematisch. Wenn man jetzt die Wahlen anschaut, so hat er eben die Wahlen im April 24 gewinnen können durch diese große Mehrheitsprämie. 1929 gab es nochmal Wahlen. Da war aber schon die offene Diktatur da und die Wähler waren im Grunde genommen entmündigt. Sie konnten nur mit Ja oder Nein stimmen. Die Wahlen waren auch nicht mehr geheim, weil die Stimmkarten unterschiedliche Farben hatten. Die mit dem Ja hatten die Nationalflagge und die mit dem Nein waren weiß. Ah. So konnte man sofort sehen, wer wie gewählt hatte im Wahllokal. Es gab 8,5 Millionen Ja-Stimmen und trotzdem noch 135.000 Nein-Stimmen.
Hatte das denn eine Konsequenz, wenn man eine weiße Karte abgegeben hat?
Es gab zu dem Zeitpunkt die Geheimpolizei. Es gab das Verbot der Liberalen, der sozialistischen, der katholischen Parteien. Die Presse war unter Kontrolle. Also die, in Anführungszeichen, die gefährlichen Oppositionellen hatten schon viel zu riskieren. Polizeiliche Überwachung, auch die Verbannung in einsame Orte des Landes unter Polizeikontrolle, eventuell auch ein Verfahren vor dem italienischen Volksgerichtshof. Hm. Also die Repression war sehr hoch, war drakonisch. Jede Form des Dissenses und der Opposition wurden unterdrückt. Allerdings war der italienische Faschismus längst nicht so blutig wie der Nationalsozialismus.
Die Zeit, über die wir jetzt gerade sprechen, Herr Klinkhammer, das ist ja alles die Zeit noch vor 1933, also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Hat denn Hitler eigentlich zu der Zeit für Mussolini schon eine besondere Rolle gespielt?
Nein, es war eher umgekehrt. Mussolini war ein Star längst bevor Hitler politisch bekannt wurde. In Japan gab es schon Theaterstücke, in denen Mussolini dargestellt wurde, als Hitler noch im Gefängnis in Landsberg saß und sein Machwerk Mein Kampf zu Papier brachte. Hitler ahmte Mussolini in performativer und in organisatorischer Hinsicht nach. Er bettelte geradezu um eine Audienz bei seinem berühmten Vorbild. Mhm. Doch Mussolini nahm Hitler erst viel später wahr und ein Treffen gab es erstmals im Juni 1934 in Venedig.
Und wie hat sich das Verhältnis dieser beiden Diktatoren dann weiterentwickelt bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs?
Als Hitler an die Macht kam, war die Radikalisierung des NS-Regimes tausendmal schneller als dieses Faschismus. Und man könnte sagen, dass die schiefe Ebene, also diese asymmetrische Beziehung der beiden Diktatoren während der 20er und frühen 30er Jahre sich dann ab 1935 umgekehrt hat und der politische Zauberlehrling Hitler, wie Wolfgang Schieder ihn bezeichnet hat, übertrifft seinen Meister Mussolini an Radikalität und auch an militärischem Erfolg bei weitem. Die Wiederaufrüstung Deutschlands und auch die Zerstörung der Versailler Friedensordnung waren aus faschistischer Sicht sehr erfolgreich, sodass Italien eine parallele ideologisch motivierte Expansionspolitik betrieb. Beide Diktaturen steuerten auf den Zweiten Weltkrieg zu, fanden dann auch in einem Bündnis zusammen in der sogenannten Achse Berlin-Rom. Im Stahlpakt wurde das nochmal militärisch untermauert. Und der Zweite Weltkrieg war, was oftmals vergessen wird, ein Krieg der Achse.
Wenn wir jetzt in Richtung Ende des Zweiten Weltkriegs springen, da kam es ja zum Sturz Mussolinis und auch zum Seitenwechsel der italienischen Regierung ins Lager der Alliierten. Wie ist das genau passiert?
1942, 1943 nahmen die Bombardierungen auf die italienischen Städte und Industrieanlagen immer mehr zu. Es kam zu großen Streiks, den Industriehochbogen. Und das zeigte, dass der Rückhalt in der Bevölkerung nicht mehr da war. Im Februar 1943 war die Niederlage in Stalingrad. Im Mai 1943 wurde die deutsche und italienische Afrika-Armee geschlagen. Stalin wollte, dass es zu einer zweiten Front kommt. Und so gab es dann im Juli 1943 die alliierte Landung auf Sizilien. Die Italiener kämpften nur halbherzig. Und die Bombardierung Roms am 19. Juli 1943 war dann so ein Kipppunkt. Die beiden wichtigsten Machtgruppen des Regimes, die konservativ-monarchischen Kräfte einerseits und die radikal-faschistischen andererseits, gaben Mussolini auf. Er wurde nicht mehr gebraucht als Vermittlungsdiktator, da es nichts mehr zu vermitteln gab. Es gab nur noch eine Wahl, mit den Deutschen oder mit den Angloamerikanern zu kämpfen, in jedem Fall aber raus aus dem Krieg zu kommen, um die Zerstörung des Italiens zu begrenzen und auch um die Einheit des Staates zu bewahren. Und zusammen mit dem König stürzte dann die faschistische Führung, der gemäßigte Flügel Mussolini, und machte den Weg frei für eine Militärdiktatur unter Marschall Badoglio. Der war Mussolinis Generalstabschef gewesen, der dann geheime Kapitulationsverhandlungen mit den Alliierten führte, sodass Italien aus dem Krieg austrat und vom nationalsozialistischen Deutschland besetzt wurde.
Mussolini hat ja noch versucht zu fliehen. Er wurde bei seiner Flucht vor den Alliierten in der Schweiz von Partisanen gefangen genommen und am 28. April dann hingerichtet, ohne Gerichtsverfahren. Und er wurde zusammen mit seiner ebenfalls hingerichteten Geliebten und einigen führenden Mitgliedern seiner Regierung erschossen. Und die Leichname, die wurden dann öffentlich zur Schau gestellt. War dieser öffentliche Tod dieses Diktators Mussolini, brauchte Italien den sozusagen als Akt der Reinigung?
Ja, die Ausstellung der Leiche war ein Akt der öffentlichen Distanzierung vom früher so allmächtigen und bejubelten Diktator und in der Propaganda so herausgestellten Diktator. Der Unterschied zu Deutschland hätte auch gar nicht größer sein können. Und das war wichtig für Italiens Nachkriegsgeschichte, denn Beide Diktaturen schieden feige aus dem Leben, ohne zu kämpfen. Doch der italienische Diktator wurde von der antifaschistischen Allparteienkoalition verurteilt und vom militärischen Widerstand, vom bewaffneten Arm dieser Koalition hingerichtet, sodass sich Italien sagen konnte, wir haben uns nach 22 Jahren Faschismus selbst befreit. In Deutschland war der Diktator gewissermaßen spurlos verschwunden, Hitlers Leiche von der SS verbrannt und von der Roten Armee entsorgt. Der Widerstand in Italien hatte sich durchgesetzt und das zeigten diese nach Mailand dann verbrachten und dort öffentlich ausgestellten Leichen. Ein demonstrativer Akt war das, um zu zeigen, dass sich die Machtverhältnisse geändert hatten und dass der Widerstand gesiegt hatte und die Zeit der Abrechnung mit dem faschistischen Regime gekommen war.
Professor Lutz Klinkhammer war das. Er ist Historiker am Deutschen Historischen Institut in Rom. Und wir haben es ja gerade noch mal gehört, am 28. April 1945, da wurde Mussolini gefangen genommen, hingerichtet und anschließend wurde seine Leiche zusammen mit anderen öffentlich zur Schau gestellt. Über das Leben und das Ende eines Diktators, Wiebke Lehnhoff.
Faschismus. Dieser Begriff ist verknüpft mit dem italienischen Diktator Benito Mussolini, auch genannt Duce, also Führer. Der begründet im März 1919 in Mailand eine Bewegung mit, die sich Fasci Italiani di Combattimento nennt, auf Deutsch italienische Kampfbünde. Darin versammeln sich vor allem Menschen, die wie Mussolini frustriert sind vom Ausgang des Ersten Weltkriegs für Italien. Mussolinis Ziel? Die alte Ordnung zerstören und Italien als Großmacht etablieren. Der geschickte Redner vermeidet erstmal, seine Bewegung an eine politische Richtung oder Partei zu knüpfen. Auf einem Kongress der Kampfbünde 1919 sagt Mussolini:
Die Fasci Italiani di Combattimento sind nicht republikanisch, nicht sozialistisch, nicht demokratisch, nicht konservativ und nicht nationalistisch.
Mussolini stammt aus ärmeren Verhältnissen vom Land, in der Region Emilia-Romagna im Norden Italiens. Dort wurde er 1883 geboren als Benito Amilcare Andrea Mussolini. Vom Typ her erinnert er an die Karikatur einer Bulldogge. Aggressiv vorgestrecktes Kinn, finsterer Blick, reizbar, dazu übertrieben zur Schau gestellte Männlichkeit, kompakt auf 1,68 Meter. Bei Auftritten gestikuliert er theatralisch und wirft sich in Posen. Das ist neu und anders als die trockene Politik der Eliten bis dahin. Gegen die wirkt Mussolini tatkräftig und mitreißend. Erklärter Feind sind die Sozialisten, auch weil viele Arbeiter streiken und Fabriken und Land besetzen. Dagegen ziehen gewalttätige Gruppen der Fasci los und machen sich so beliebt bei Großgrundbesitzern und Industriellen. Das will Mussolini nutzen. Er schreibt 1920:
Wir müssen eine Partei gründen, die so diszipliniert gegliedert ist, dass sie im Notfall auch zu einem Heer werden kann, das auf dem Boden der Gewalt manövrierbar ist, sei es zum Angriff oder zur Verteidigung.
So eine Partei gründet er schließlich im November 1921, die Partito Nazionale Fascista, kurz PNF, also die Nationale Faschistische Partei. Die hat Mitte 1922 schon so viele Anhänger, dass die wackelige Regierung in Rom glaubt, ohne die Unterstützung der Faschisten könne sie nicht stabil regieren. Mussolini präsentiert sich als Retter für die Ordnung im Staat und die Wirtschaft. Und parallel ermuntert er seine Anhänger, gewaltsam die Macht zu ergreifen. Diese Strategie geht auf. Am 31. Oktober 1922 wird Benito Mussolini als italienischer Ministerpräsident vereidigt. Und die demokratischen Parteien hoffen, sie könnten Mussolini kontrollieren. Aber der setzt jetzt seine Pläne für eine Diktatur um. Gegner werden bedroht und beseitigt, die freie Presse wird mundtot gemacht und um ihn selbst wird ein Führerkult kreiert. Mit allem ist Mussolini ein großes Vorbild, und zwar für Adolf Hitler in Deutschland. Beide schließen später eine Allianz, die Achse Berlin-Rom. Bei einem Staatsbesuch in Berlin 1937 verkündet Mussolini auf Deutsch, dass sich diese Achse nicht gegen andere Staaten richte.
Wir Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten.
Was natürlich nicht stimmt, denn sie wollen sich auch militärisch unterstützen bei Eroberungsfeldzügen. Dabei ist Italien allerdings schlecht aufgestellt, was Mussolini auch weiß. Aber er will Hitler nicht allein das Feld überlassen. Also verkündet er vor Menschenmassen am 10. Juni 1940 vom Balkon seines Regierungspalastes in Rom, dass Italien sich am Zweiten Weltkrieg beteiligt.
Combattenti
Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Am Himmel unseres Vaterlandes schlägt eine schicksalhafte Stunde. Die Kriegserklärung ist bereits übergeben worden an die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs.
Der Krieg läuft schlecht für Italien. Und schließlich ziehen Politiker des Landes und König Viktor Emanuel III. Die Reißleine. Sie lassen Benito Mussolini 1943 absetzen und festnehmen. Er wird an abgelegene Orte gebracht, zuletzt hoch in die Berge, von wo ihn die Deutschen befreien. Kurz lässt er sich von ihnen als Marionettenregierung in Norditalien einsetzen. Dann kommen die Alliierten und Mussolini flieht. Am Comer See wird er von Partisanen entdeckt, versteckt hinten in einem Lastwagen der Wehrmacht, getarnt als deutscher Soldat. Die Partisanen erschießen Benito Mussolini am 28. April 1945. Seine Leiche wird nach Mailand gebracht, wo aufgebrachte Menschen den Körper misshandeln. Schließlich wird Mussolini mit dem Kopf nach unten aufgehängt.
Wiebke Lehnhoff war das über das Leben und den Tod von Mussolini. Matthias, Deutschland und Italien, das waren ja nationalsozialistische bzw. faschistische Staaten zwischen 1922 und 1945. Aber sie waren nicht die einzigen Staaten in Europa, die in diese politisch radikale Richtung tendierten.
Ja, man könnte genauer sagen, die europäische Landkarte ist zwischen 1922 mit der Übertragung der Macht an Mussolini und 1945 dem Untergang des deutschen Nazi-Regimes nach und nach nationalistisch oder autoritär geworden. Neben Italien und Deutschland gab es ab 1934 in Österreich den Austrofaschismus. In Portugal herrschte seit 1928 der Diktator Salazar im Estado Novo. 1939 endete der spanische Bürgerkrieg mit der Errichtung der Franco-Diktatur. Und in Norwegen, Belgien, auf dem Balkan oder in Griechenland gab es nationalistische Bewegungen, die der faschistischen Idee zumindest extrem nahe standen.
Also Italien war ein faschistisches Land, Deutschland war ein nationalsozialistisches Land. Das ist sich aber doch eigentlich ziemlich ähnlich. Also ganz gleich ist es nicht, aber ähnlich schon, oder?
Wir werden das jetzt gleich noch ein bisschen genauer betrachten, wo es Unterschiede oder wo es Gemeinsamkeiten gab. Aber in einem Punkt, den nehme ich jetzt schon mal vorweg, in einem Punkt waren die beiden Systeme sehr, sehr unterschiedlich. Der Nationalsozialismus war rassistisch und antisemitisch bis zum Völkermord. Und das findet man in dieser Form im Faschismus nicht.
Was genau sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Faschismus und Nationalsozialismus? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Thomas Schlemmer. Er ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Hallo, Herr Schlemmer.
Grüß Gott und danke für die Einladung.
Herr Schlemmer, ich würde gerne mit Ihnen sprechen über die Gemeinsamkeiten und die deutlichsten Unterschiede in Nationalsozialismus und Faschismus. Lassen Sie uns doch mal mit den Gemeinsamkeiten anfangen. Wo liegen die?
Die Gemeinsamkeiten bestehen erstmal aus ähnlichen Entstehungsbedingungen. Aus dem Chaos des Ersten Weltkriegs entsteht der Faschismus zuerst in Italien und breitet sich von dort aus letztlich über fast ganz Europa aus. Besonders tiefe Wurzeln schlagen die Ideen und die Organisationsformen in Deutschland. Und die Gemeinsamkeiten überwiegen in meinen Augen die Unterschiede deutlich. Eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten ist die Militanz. Der Faschismus ist eine paramilitärische Bewegung in erster Linie und wird dann erst in zweiter Linie eine politische Partei, wenn Sie an die Schwarzhemden in Italien und an die SA im Deutschen Reich denken, dann sehen Sie das direkt plastisch vor Augen. Beide Bewegungen sind antiparlamentarisch, antiliberal, antimodern, antidemokratisch, zielen auf eine Überwindung des sozialen und politischen Status quo und auf die Errichtung einer Führerdiktatur ab. Nicht zuletzt haben wir mit Adolf Hitler, dem Führer, und Mussolini, dem Duce, zwei dieser Führerfiguren, die dann letztlich die entscheidenden Persönlichkeiten in diesen Diktaturen wären. Noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Der Faschismus und der Nationalsozialismus sind imperialistische, auf Krieg ausgelegte Bewegungen und beide sind zutiefst rassistisch.
Okay, also Gemeinsamkeiten, haben Sie gesagt, gibt es sehr viele zwischen dem Nationalsozialismus und dem Faschismus. Wo liegen denn die Unterschiede?
Die Unterschiede liegen in der Ausprägung bestimmter Merkmale. Der Antisemitismus, der beiden Bewegungen eingeschrieben ist, ist im Nationalsozialismus zumindest anfangs sehr viel deutlicher spürbar, sehr viel gewalttätiger und zielt letztlich, um mit Adolf Hitler zu sprechen, auf die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa ab, wie er das später im Reichstag sagen sollte. Während in Italien im Faschismus sich ein Radikalisierungsprozess, der sich über mehr als 10 Jahre hinzieht, feststellen lässt, bevor es dann zu einer Art rassenpolitischem Gleichklang zwischen Faschismus und Nationalsozialismus kommt. Also so, es sind eher Nuancen und graduelle Unterschiede als kategoriale Unterschiede. Faschismus und Nationalsozialismus sind Fleisch vom selben Fleisch.
Sie hatten jetzt gerade den Antisemitismus schon angesprochen. Wie gingen denn beide Systeme mit Minderheiten eigentlich um?
Wir haben es hier mit der Frage von Exklusion und Inklusion zu tun, mit der Vorstellung von Gesellschaft. Und beide Systeme definieren Gesellschaft rassistisch. Das heißt also, so zur faschistischen und zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zählen nur die erwünschten Mitglieder. Und Minderheiten, wie sie dann noch immer definiert sind, seien sie ethnisch oder religiös oder durch bestimmte körperliche Merkmale bestimmt, werden aus dieser Volksgemeinschaft rausdefiniert und mehr oder weniger stark verfolgt.
Herr Schlemmer, wie ging denn der Faschismus im Speziellen mit der jüdischen Minderheit um?
Also man muss dazu wissen, dass es in Italien relativ wenige Juden und Jüdinnen gab, an die 40.000. Und das war eine sehr gut integrierte Minderheit, eine sehr königstreue, staatsnahe Minderheit. Italien war aber gleichzeitig als zutiefst katholisches Land auch ein Land, in dem es eine traditionelle katholische Judenfeindschaft gab. Und was sich im Faschismus beobachten lässt, das ist so eine Art Amalgam als traditioneller christlich-katholisch fundierter Judenfeindschaft und modernem Rassismus, der sich im Faschismus zuerst gegen Slawen und gegen farbige Afrikaner, Italien war ja Kolonialmacht, richtet und sich vor allem nach dem Krieg, nach dem Eroberungskrieg in Ostafrika gegen Abessinien, das heutige Äthiopien, auch gegen die Juden im Land richtet. Und nicht umsonst gibt es 1938 eine ganze Serie von Rassengesetzen, die sich eben gegen die italienischen Juden richten. Allerdings, und das ist hier der kategoriale Unterschied zwischen dem Faschismus und dem Nationalsozialismus, letztlich zielt der faschistische Antisemitismus auf die Vertreibung der italienischen Juden ab, während sich der nationalsozialistische Antisemitismus vor allem seit 1938 die Vernichtung des Judentums auf die Fahnen geschrieben hat, wie sie dann danach 1941 auch ins Werk gesetzt wird.
Ich würde gerne noch über die Bedeutung des Staates sprechen in diesen beiden Formen. Wie definiert denn der Faschismus den Staat?
Beim Faschismus ist der Staat so etwas wie die Organisationsform der faschistischen Nation, quasi sein tragendes Gerüst. Idealiter gibt es aber so etwas wie eine Kongruenz von Staat und Gesellschaft, vermittelt durch die faschistische Partei und durch die Faschisierung, die Durchdringung staatlicher Organisationen durch die faschistische Partei. So muss man wissen, dass anders als im Deutschen Reich in Italien so Residuen, zwar wichtige Residuen der Zeit aus dem liberalen Königtum, also in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, überdauert haben, nicht zuletzt in der Person des Monarchen und des Königshauses. Staatsoberhaupt ist ja nicht Mussolini, wie Hitler seit 1934 im Deutschen Reich. Staatsoberhaupt ist der König. Und der König gebietet über bestimmte Reservate dieses Staates, wo es dann so eine Art, wie soll man mal sagen, Biarchie gibt, eine Doppelherrschaft. Und das verhindert letztlich die komplette Übernahme des Staatsapparats durch die faschistische Partei. Und nicht zuletzt wird Mussolini 1943 vom König entlassen.
Das ist aber ja im Nationalsozialismus ganz anders.
Das ist im Nationalsozialismus anders, weil nach dem Tod des Reichspräsidenten Zeiten, Paul von Hindenburg, Hitler ja nicht nur Reichskanzler, sondern auch Reichspräsident wird und insofern Regierungschef und Staatsoberhaupt in einer Person ist. Es geht aber dann auch noch ein bisschen weiter. Die Vision im Deutschen Reich ist ja so ein bisschen die des großgermanischen Imperiums, wo man den Nationalstaat überwindet durch eine andere Organisationsform von Staatlichkeit. Durch, sagen wir mal, Hybride von staatlicher Bürokratie, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausbildet und ja, maßnahmengetriebenen, ideologisch formatierten Ad-hoc-Organisationen. Das ist, glaube ich, schon so ein Unterschied, wo man versuchen wollte, eben dieses großgermanische Imperium jenseits traditioneller Staatlichkeit neu zu organisieren.
Thomas Schlemmer ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Wir haben gesprochen über die Gemeinsamkeiten und die deutlichsten Unterschiede in Nationalsozialismus und Faschismus. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schlemmer.
Ich danke Ihnen, herzlichen Dank.
In Deutschland, da gibt und gab es ja schon immer Neonazis, die den NS-Staat und vor allem auch Hitler gefeiert haben. Gibt es sowas denn in Italien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch noch?
Ja, gab es, und es gibt ja viele, die sagen, gibt es, und zwar in der Form einer Partei namens Movimento Sociale Italiano. Das war eine neofaschistische Partei, die bis zu ihrer Auflösung 1995 in den Parlamenten vertreten war. Sie stützte teilweise die Regierung der Christdemokraten, gehörte im Europaparlament mit dem Front National zu den Gründungsmitgliedern der Fraktion Europäische Rechte mit dem damaligen Vorsitzenden Jean-Marie Le Pen. Also eindeutig rechtsextrem bzw. neofaschistisch.
Die heutige italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die gehört ja den Fratelli d'Italia, also den Brüdern Italiens an. Und diese Partei, die gilt als postfaschistisch. Was ist da denn dran?
Da ist eine ganze Menge dran. Gegründet wurde das Ganze 2012 als eine Nachfolgepartei der Neofaschisten Movimento Sociale Italiano. Die hatten sich Mitte der 1990er Jahre aufgelöst und war in die Allianza Nazionale aufgegangen. Bis kurz vor der Auflösung dieser Allianza war Gianfranco Fini Präsident dieses Vereins. Der war gleichzeitig lange Zeit Außenminister Italiens. Also, die Verknüpfung von Staat, Regierung und Postfaschisten ist in Italien sehr viel enger als in Deutschland.
Und wie eng die ist und wie viel Mussolini heute noch in der Politik Italiens steckt, das bespreche ich jetzt mit Lisa Weiß. Sie ist Korrespondentin für die ARD in Rom. Hallo Lisa.
Hallo.
Lisa, welche Rolle spielt denn eigentlich Benito Mussolini heute noch in Italien? Wie wird der in der Politik, in der Bevölkerung besprochen?
Also so richtig politisch relevant ist er nicht mehr. Man spricht so in den letzten 10 Jahren auch gar nicht mehr so viel über Mussolini und diesen sogenannten historischen Faschismus, also über diesen Faschismus, wie wir ihn so kennen, da Zeit des Zweiten Weltkriegs und so ein bisschen davor, sondern man spricht eher über den Neofaschismus, also über vor allem den Faschismus seit den 70er Jahren. Da gab es ähnlich wie in Deutschland, auch in Italien, einen Terrorismus, sowohl von links als auch von rechts. Von rechts waren das dann die schwarzen Brigaden, die Brigate Nere. Und da wird jetzt viel mehr darüber diskutiert, auch politisch. Auch weil die aktuelle Regierung ja so ein bisschen versucht, da die Geschichte ein wenig umzudrehen und das Ganze so darzustellen, als wäre eigentlich nur der linke Terrorismus schlimm gewesen und die Rechten der damaligen Zeit so die armen Opfer. Das ist eher so die Debatte.
In der Geschichte Italiens, nimmt er denn da noch eine Rolle ein? Also ist der zum Beispiel auch Thema in der Schule?
Also in der Schule, klar. Also Mussolini und die ganze Zeit, das wird alles definitiv in der Schule unterrichtet. Das auf jeden Fall. Also wie bei uns ja auch irgendwie über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen wird, wird da auch über Mussolini gesprochen. Was so ein bisschen ist, was nicht in allen Bundesländern so ist, aber in vielen Bundesländern oder in einigen Bundesländern in Deutschland, dass es relativ strikte Vorgaben gibt. In Italien ist es so, dass der Lehrplan sehr offen ist. Also da steht nur das Thema drin. Aber die Lehrer können so ein bisschen sich aussuchen, wie sie das genau behandeln.
Du hattest jetzt eben angedeutet, dass die Geschichtsschreibung so ein bisschen von der aktuellen Politik versucht wird, umgedreht zu werden. Kannst du das mal näher erläutern?
Also man merkt halt ganz deutlich, dass es zum Beispiel also an den Universitäten und in den Forschungsinstituten weniger Mittel für die Faschismusforschung gibt, sondern dass man da sehr viel mehr und auch für die Neofaschismusforschung, sondern dass man da sehr viel mehr auch, sag ich mal, eher so Themen, die eher ja der Rechten liegen, dass man darauf sich konzentriert. Und man hat es auch gemerkt, dass Giorgia Meloni auch in ihrer Antrittsrede wirklich dann auch nochmal dieses Thema aufgegriffen hat, was ich jetzt gerade gesagt habe mit den armen Rechten, die da in den 70er Jahren ja eigentlich ganz schlimm falsch behandelt wurden. Also man merkt das. Das ist so ein ganz langsamer Prozess. Das ist jetzt nicht so das, was auf der Hand liegt oder was man jetzt sofort checkt. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt, dann sieht man, dass das so in ganz kleinen Schritten versucht wird, da irgendwie was zu ändern. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung. Ich habe zum Beispiel auch mit dem Chef der italienischen Journalistengewerkschaft mal gesprochen, der auch gesagt hat, er merkt auch, dass da Meloni über die Medien, oder nicht nur Meloni, aber ihre Partei über die Medien auch Einfluss nimmt, gerade über auch die RAI, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist eher ein staatlicher Rundfunksender. Und dass er auch das Gefühl hat, dass da so ganz leise und heimlich versucht wird, das Geschichtsbild der Italienerinnen und Italiener einfach zu verändern.
Die Fratelli d'Italia, das ist ja die Partei, der auch die amtierende italienische Ministerpräsidentin angehört. Brüder Italiens heißt das auf Deutsch. Die gilt ja als postfaschistisch. Was heißt das eigentlich genau?
Also Postfaschismus heißt erstmal, das ist eine Partei, die schon irgendwie in der Tradition des Faschismus steht, aber die mit demokratischen Mitteln arbeitet, um das zu erreichen, was sie eigentlich wollen. Und man sieht das, dass die wirklich jetzt irgendwie eine Vergangenheit im Faschismus haben, an ganz verschiedenen Sachen. Zum ersten Mal am Logo, die haben so eine dreifarbige Flamme auf dem Logo und die ist übernommen von der Vorgängerpartei, vom Movimento Sociale Italiano, das ist so eine neofaschistische Partei, kurz MSI, und das symbolisiert die ewige Flamme auf Mussolinis Grab. Also ich glaube, mehr näher zum Faschismus kann man schlecht noch haben. Man sieht es an den Ideen, da geht es ganz viel um Gott, um Vaterland und Familie. Und man sieht es vor allem auch an der Geschichte. Die Fratelli d'Italia sind fast vollständig aus diesem MSI, aus dieser neofaschistischen Partei hervorgegangen. Diese Partei hat sich dann irgendwann aufgelöst und ist so ein bisschen in die Mitte gerückt mit der Nachfolgepartei. Und die, die dann Fratelli d'Italia gegründet haben mit Giorgia Meloni, das waren die, die so gesagt haben, hey, das kann doch jetzt wohl nicht sein. Wir wollen keine Bewegung in die Mitte. Wir wollen wirklich am rechten Rand stehen bleiben.
Wie ist denn das Gesellschaftsbild eigentlich dieser Partei? Also würdest du sagen, das ist eher so extrem konservativ oder geht das schon ins Rechtsextreme rein?
Also beides ist ja irgendwie extrem, ne? Also ich finde es total schwierig zu sagen, jetzt die sind extrem konservativ oder die sind rechtsextrem. Ich würde vor allem sagen, sie sind populistisch. Sie sind eben ja auch postfaschistisch, wird von manchen auch als Synonym für populistisch genommen. Sie haben halt diese Ideen von der traditionellen Gesellschaft, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Sie wollen vor allem den Leuten Sicherheit geben, die sich von dem, was da jetzt irgendwie passiert, so von der neuen Gesellschaft, von der woken Gesellschaft, wie das hier auch genannt wird mit einem anderen Ausdruck, die sich da verunsichert fühlen. Und vor allem, sie wollen halt einfache Lösungen auf komplexe Fragen liefern. Und das ist ja, ja, so ein bisschen sehr, sehr, sehr populistisch. Sie sagen einfach so, was die Leute hören wollen, schauen genau, wie weit sie irgendwie bei der aktuellen Lage gehen können, wozu die Leute schon bereit sind. Und sie versuchen so Positionen, wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, immer weiter zu verschieben, ohne es komplett eskalieren zu lassen. Ich weiß nicht, ich habe so dieses Bild im Kopf von diesem Frosch, der da im Wasser sitzt und wo man Wasser dazu gibt und es wird immer wärmer und der merkt es gar nicht und verbrennt. Ich habe keine Ahnung, ob das biologisch wirklich so ist, aber das ist so ein bisschen das Bild, das für mich da sich so entwickelt.
Würdest du sagen, dass man die Fratelli d'Italia mit der AfD vergleichen kann?
Ich finde es total schwierig, zwei Parteien zu vergleichen, die in unterschiedlichen Ländern sind und die vor allem auch eine ganz andere Geschichte haben. Weil ich finde auch so in Deutschland ist der Nationalsozialismus ganz anders aufgearbeitet worden als in Italien der Faschismus. Und Faschismus und Nationalsozialismus sind auch zwei verschiedene Sachen. Ich finde, dass man die beiden nicht vergleichen kann. Ich finde, was man schon sagen kann, ist, dass man halt in beiden Parteien merkt, dass es so eine Bewegung nach rechts gibt in vielen Teilen Europas momentan.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Giorgia Meloni innerhalb der EU? Ich meine, man hat sie in letzter Zeit häufiger gesehen. Sie war immer diejenige, die dann doch mit Trump zum Beispiel gesprochen hat, die eingeladen wurde auch. Welche Rolle spielt diese Frau?
Also sie will vor allem Italien wieder stark machen. Deswegen hat sie auch zum Beispiel Ursula von der Leyen da versucht, da ein gutes Verhältnis zu haben. Sie hat dann irgendwie so auf die Pauke gehauen mit diesem Albanien-Deal, also so Flüchtlingslager in Albanien zu machen außerhalb der EU und so ein bisschen auch zu zeigen, hey, liebe EU, schaut mal, ich mache das vor und ihr könnt es dann vielleicht nachmachen. Das funktioniert nur momentan überhaupt nicht, also da gibt es rechtliche Probleme. Und gleichzeitig will sie sich auch nicht mit der EU verderben, weil sie von deren Geld abhängt. Also Italien kriegt viele Mittel aus so einem Corona-Fonds und weiß, dass, also es weiß auch Meloni, dass sie keine Chance hatte, da irgendwie klarzukommen ohne diese Gelder. Und du hast ja gerade angesprochen, dieses ja spezielle Verhältnis, wie es Meloni auch nennt, mit Trump und auch mit Elon Musk, die sind ja befreundet. das ist halt auch noch so ein Punkt. Ich glaube, da hat sie gehofft, dass sie da ja sich so an die Spitze der EU damit stellen kann. Aber ich glaube, sie merkt gerade bei dieser Russland-Frage und so jetzt gerade, dass sie da eigentlich eher ein Problem hat, weil sie irgendwie zwischen zwei Stühlen steht. Also sie will sich mit dem einen nicht verderben, aber sie kann auch jetzt irgendwie die EU nicht hängen lassen. Ich finde das total spannend. Ich glaube, das müssen wir uns noch ein bisschen anschauen in ein paar Tage.
Um jetzt noch mal kurz auf Mussolini zurückzukommen. Äußert sich Giorgia Meloni irgendwie über Mussolini? Spricht die über den?
Also eigentlich für diese ganze Mussolini-Verehrung und für diesen Kult ist bei ihr in der Partei jemand anders zuständig. Ignazio La Russa, das ist der Senatspräsident. Das ist so auf dem Papier der zweite Mann übrigens im Staat. Und der rühmt sich regelmäßig damit, dass er eine Mussolini-Büste daheim hat. Und der macht auch immer wieder mal den sogenannten römischen Gruß, also das, was wir so als Hitlergruß bezeichnen würden, und ist da an vorderster Front bei diesen Ewiggestrigen dabei. Und das überlässt sie vor allem so ihm und versucht damit halt die Leute zu ihrer Partei zu locken, die wirklich da noch ganz hängen geblieben sind in diesem Mussolini-Kult und auch in dieser Faschismus-Verehrung. Die gibt's natürlich auch. Das sind die, die danach Predappio zum Geburtsort von Mussolini pilgern und dann Mussolini-Wein kaufen oder so. Aber das ist eine Minderheit.
Wie viel Mussolini steckt in Giorgia Meloni und der Fratelli d'Italia? Das habe ich besprochen mit Lisa Weiß. Sie ist unsere ARD-Korrespondentin in Rom. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Matthias, jetzt ist die Frage, ist Italien einfach nur nach rechts gerückt oder mehr also ins rechtsextreme Lager abgedriftet?
Also ich schwanke, das muss ich ehrlich zugeben, immer hin und her. Einerseits ist die Haltung gegenüber Migranten zu Schwangerschaftsabbrüchen, gegenüber Homosexuellen, um nur einige Beispiele zu nennen, deutlich weiter rechts, als es bei den Konservativen der Fall ist. Andererseits setzt Giorgia Meloni nicht viel davon um. Sie lässt sich und ihre Politik in die der Europäischen Union einbinden. Sie hat eine klare Haltung gegen Putin und dessen Einmarsch in die Ukraine. Sie unterstützt anders als andere Rechtsextreme die Maßnahmen gegen Russland. Also so einfach ist es offenbar nicht zu beantworten. Vielleicht liegt es aber daran, dass es sich eben um Italien handelt. Und da wird ja manches leichter genommen als anderswo.
Ja, solange da eine schöne Flasche Rotwein und eine ordentliche Pasta auf dem Tisch stehen. Es ist aber auch ein wunderschönes Land, muss man sagen. So, und unsere nächste Folge, die kommt aus einer wunderschönen Stadt, nämlich aus Wien. Dort haben wir vor Publikum über das Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 gesprochen. Ich bin Steffi Orbach, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.